Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Es ist so ein bisschen wie im Privaten, wenn man das Handy nicht mehr hat. Ja, oder?
Ja,
das geht
klar.
So in die Richtung. Ja. Wobei es hat natürlich jetzt zunehmend auch noch, also ich war jetzt ganz vor kurzem in eine Sache involviert und das hat mich dann selbst überrascht, wie große Kreise das gezogen hat. Angriff auf ein recht großes Unternehmen. Und da ist es dann tatsächlich so gewesen, dass auch die Nachrichtendienste bis hin zu eingeschaltet worden sind, weil das sind ganz klare Angriffe gewesen um Infrastruktur, weil das ist ein Unternehmen gewesen, das ganz, ganz viele versorgt, Infrastruktur lahmzulegen.
Ja.
Also das ist jetzt dann nicht mehr so die kriminelle Energie von irgendjemandem, der halt die Daten in Geiselhaft nimmt und im Worst Case muss man halt viel zahlen, aber kriegt sie dann vielleicht wieder.
Vielleicht.
Sondern ja, vielleicht, ja. Und ist auch nicht zu empfehlen, wer auch immer das hört.
Ja.
aber das geht leider in unserer Welt im Moment noch weit darüber hinaus.
Ja. Natürlich, ich meine, das ist ja aufgelegt, dass man da auch digitale Kriegsführung, über die da gesprochen wird, auch so führt. Und da geht es nicht darum, dass irgendwas in die Luft fliegt, sondern dass halt dann kein Strom mehr da ist, kein Wasser mehr da ist, keine Kommunikation mehr da ist. Das sind dann schon gravierende Dinge.
Und auf das sind wir in Wahrheit nicht vorbereitet. Weder mental, dass man sagt, also wenn es jetzt dann keinen Strom oder kein Wasser mehr gibt für relativ lange Zeit, ich weiß nicht, wie die Leute dann damit umgehen.
Ja, wir haben es ja ein paar Mal durch solche Wettereinflüsse, dass wir mal ein paar Stunden keinen Strom gehabt haben. Jetzt heuer eh nicht, aber vor 2 Jahren oder was das war. Das sind 2 Stunden schon ziemlich knackig, weil mitten im Winter die Heizung nicht mehr funktioniert. Dann wird es ziemlich schnell frisch und gibt ja da diverse Szenarien. Übrigens, unser Cloud-Rechenzentrum ist von 2 Wasserkraftwerken versorgt und eines ist schwarzstartfähig. Mhm. Das heißt, zweifelsvoll in unserem Rechenzentrum ist Licht.
Das ist gut. Das ist gut.
Ich frage mich dann zwar, wer zugreift, aber das sind spannende Dinge, die dann auch wieder immer in Bezug wieder auf Nice schon auch wieder ein Thema sind. Und natürlich auch auf die EU-Taxonomie, Wasserkraft, auch ein Thema, die uns ja auch nicht direkt trifft, aber natürlich wieder über Banken und Co. und Partner wieder auf uns Druck kommt, obwohl wir relativ ein kleiner Betrieb sind. Also so hängt das alles zusammen.
So hängt es zusammen, ja.
Also gut, wenn viele sich bei euch melden wegen NIS 2, das stimmt mir immer zuversichtlich.
Schon. Ist ein Thema. Ja. Ist ein Thema und glaube ich, wird schon ernst genommen.
Ja, gut.
Da ist auch viel Werbung gemacht. Also jetzt nicht für NIS 2, aber für das Thema ganz allgemein.
Ja.
Das hat sich schon jetzt herumgesprochen. Ja. Ist ja letzten Monat steht ja im Unternehmen.
Es droht eine gewisse Abstumpfung durch die Menge.
Ja.
Ich sage, das Thema Informationssicherheit. Viele sagen ja, du, bei dir musst du ja im Bereich der Informationssicherheit musst du ja unglaubliche Nachfrage haben. So groß ist sie ja gar nicht. Also die könnte viel höher sein. Es ist halt so, ich sage immer so ein Apothekenthema, so ein Apothekenzeitschriftenthema. Also da steht ja nur drin, wenn du nicht das Pulver nimmst, dann wirst du in 5 Jahren sterben und so. Das ist ein bisschen überzeichnet. Es kauft ja keine Informationssicherheitsschulung, weil es dann so viel Spaß macht.
Ja.
Also meine Informationssicherheitsschulung machen schon Spaß, also sollte man ausprobieren. Nur sage ich mal, hat es nicht den Nimbus, dass das mal Spaß macht, das ist ein Schmerzthema.
Ja.
Und da gibt es doch schon einen gewissen Gewöhnungseffekt, finde ich.
Das und dann, ich sehe das bei vielen Mandanten, also deren Hauptgeschäft ist natürlich was anderes. Und diese dauernden Regulierungen von allen Seiten, die zermürben.
So ist es.
Und da wäre es aus meiner Sicht schon sinnvoll, von Seiten der Politik auch einfach klare Prioritäten für gewisse Sachen zu setzen. Ja, weil alles gleichzeitig können gerade jetzt die europäischen Unternehmen, und Österreich ist ja da wahrscheinlich sogar noch eher noch diversifizierter, die sind ja nicht so riesen Läden.
Ja.
Ja, die haben ja nicht unendlich viel Kapazität an Personal und auch an finanziellen Ressourcen und das ist alles gleichzeitig, mehrere Baustellen sozusagen gleichzeitig im regulatorischen Bereich durchzuziehen.
Ja, ja. Und dann auch zu leben.
Und dann zu leben.
Das ist ja nicht einmal, wenn man das GV-Büchel schreibt und das verstaubt dann irgendwo.
Ja. Und die Idee in der europäischen, im europäischen Bereich ist dann immer irgendwie so, vorgefertigte Dinge zu haben, also so Muster, mit denen man arbeiten kann. Das hat sich zumindest in der DSGVO halt auch nur bis zu gewissen Grad bewahrheitet. In Wahrheit wird es dann, wenn es gelebt wird, tendenziell alles noch komplexer als einfacher. Ja? Aufgrund von vielen zusätzlichen Entscheidungen und Bestimmungen, die dann querbeet in anderen Gesetzen auch noch auftauchen. Ja? Und zum Beispiel Whistleblower,
ja.
Richtlinie, die dann plötzlich auch Datenschutzbestimmungen enthält.
Mhm. Ja,
enthalten muss auch, sonst kann man es ja gar nicht richtig umsetzen. Und da muss man schauen, dass man die Unternehmen mitnimmt. Ich meine, es sind fast in jedem europäischen Rechtsakt sind Ausnahmen für KMUs drinnen. Ja, aber das ist also ein bisschen ein Pflasterle.
Ja, so ist es, ja. Ja, vor allem, wenn es kein KMU dann eben im Zeitschuss auch ein Lieferant von einem Großunternehmen ist.
Eben.
Und dann wird in die Lieferbedingungen diese ganzen Themen drinnen.
Ja,
spannend. Was man eigentlich schon, oder kann man schon abschätzen, was denn mit NIS 2 in Österreich und in Deutschland abgehen wird, weil man muss es in ein nationales Recht umsetzen.
Kann ich leider noch nichts dazu sagen.
Ja, das ist. Das ist ja das Spannende, was da vorne an diesen Richtlinien. Ja. Na gut, da dürfen wir.
Wobei die Österreicher tendenziell insofern vernünftig sind, dass sie die Richtlinien mehr oder weniger eins zu eins umsetzen und sie auf wenig Spumpernadeln machen, wenn man so sagen darf, während diese andere europäische Länder ganz anders handhaben.
Mhm.
Ja. Das ist so mit den Öffnungsklauseln in der DSGVO auch, da gibt es ja ganz wenige Öffnungsklauseln, wo man also nationale Bestimmungen reingeben kann und da haben die Österreicher sehr sinnvollerweise sich auf ganz wenige Dinge beschränkt, weil andere Länder haben sich da ausgetobt. Ja, die haben Datenschutzgesetze noch dazu gemacht, die mindestens dann so lang sind wie die DSGVO und dann wird es irgendwann einmal einfach witzlos für die Unternehmen.
Du hast ja keinen Markt, keinen Einheitsmarkt mehr. Wenn
für die Unternehmen und für den einheitlichen europäischen Markt natürlich auch.
Mhm. Plus auch dann das durchzusetzen, wenn die das... Kaffee hat jetzt schon was gesagt, eine eigene Regelung hat.
Ja.
Wie sollst du denn da dann irgendwie eine Standarddurchsetzung hinkriegen oder ein funktionierendes Produkt hinkriegen, dass das alles erfüllt wird?
Und dann halten viele diese Dinge am Ende des Tages eh wieder nicht.
Mhm.
Das kommt dann zum Europäischen Gerichtshof und der sagt, das ist dann Richtlinien oder DSGVO in dem Fall widrig, geht zu weit und dann muss es wieder novelliert werden. Also es ist ein bisschen Selbstbeschäftigung dann am Ende des Tages.
Mhm. Da kann ich eine eigene Sache fragen.
Ja.
Viele sagen also es gibt ja viele Technologien, wo es dann heißt, jetzt brauchen wir keine Anwälte mehr.
Ja.
Das war schon bei Blockchain so, oder?
Ja,
jetzt machen wir die Verträge alle auf der Blockchain, da braucht man keinen Notar und keinen Anwalt mehr.
Ja.
Und jetzt, und die ganze quasi Geschreibsel, in Anführungszeichen, das macht uns die KI. Für was brauchst du denn einen Anwalt?
Ja.
Meine Meinung sage ich nachher, aber was ist denn
das? Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage, und zwar aus zwei Gründen. Auf der einen Seite die stärkere Normhörigkeit im technischen Bereich, Also immer wenn ich viel mit Technikern zu tun habe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die freuen mich natürlich schon davon, dass sie eine Norm haben, die sie durchgehen. Und wenn das Produkt dieser Norm entspricht, ist es auch rechtlich in Ordnung, Das wird auch zu einem Gutteil stimmen, Und das Zweite ist, dass künstliche Intelligenz ganz grundsätzlich natürlich geistige Berufe schon betrifft, ganz wesentlich betrifft. Ja. Robotik vielleicht, das, was man mit dem Körper macht, aber KI ist halt in dem Bereich. Ja. Ich glaube, es wird große Auswirkungen haben, also nicht nur auf Anwälte, sondern auch auf Ärzte, auf alles, was halt mit dem Kopf arbeitet. Welche genau, wenn ich das jetzt wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich so ähnlich wie der Finanzberater, der schon genau weiß, welche Aktien steigen. Der macht dann auch keine Finanzberatung mehr. Meine Auswirkungen, davon bin ich überzeugt, wird so große haben. Mhm. Ja. Ersetzen wird es auch nicht. Ja, das glaube ich nicht. Aber mich interessiert dann sehr auch deine Meinung dazu. Weil es einfach, also das habe ich schon zu oft gehört, dass so absolute Geschichten gibt es nicht. Ja? Ja. Also das ist so, wie damals, wie das Auto eingeführt worden ist, es gibt immer noch Kutschen.
Und wieder mehr Pferde.
Ja, und ganz viele Pferde. Also ja.
Ja, also ich habe 1998 angefangen mit der Firma.
Ja.
Und seit damals habe ich zwei Meinungen immer wieder gehört. Ja, das ist die Zukunft, also etwas mit Computer, das ist die Zukunft. Oder mein, euch braucht es eh bald nicht mehr, weil jetzt haben wir ja Plug and Play, hat das damals geheißen. Das heißt, das kann jeder selber machen. Weder das eine noch das andere ist wirklich die Wahrheit. Mhm. Und inzwischen seit 1998 bis jetzt ist die IT, wie sie jetzt heißt, ein bisschen komplexer geworden, als sie damals war. Und ähnlich sehe ich es jetzt, wie du gesagt, bei Kopfarbeit. Ich glaube, dass es auch für euch ein wertvolles Tool werden wird, weil so die klassischen Kanzleien, wenn man so die Internetfotos anschaut, das steht eigentlich meistens ein Anwalt von einer riesen Bibliothek und blättert irgendwie ganz in so einen bibelartigen Konvolut. Ja, genau, und schmachtet da dahin. Das wird wahrscheinlich die Zeit wieder eher weniger, weil ich behaupte, man sich jetzt schon nicht wirklich mehr vorhanden. Das ist eher ein nettes Motiv, aber sicher eher nicht praxistauglich, zumindest von Kanzleien, die im digitalen Zeitalter angekommen sind. Was man schon vorstellen kann, dass die sehr gut und sehr schnell eben diese Regelwerke da zusammenwürfeln können. Wenn man allerdings auch was ChatGPT zum Beispiel von Blödsinn oft erzählt, nur damit es schön klingt, darauf verlassen sollte man sich noch nicht. Es wird zwar exponentiell besser, da gibt es dann immer nur das Thema, was glaube ich jetzt wirklich. Und ich glaube auch nicht, dass wir in absehbarer Zeit so weit sind, dass wirklich zwei KIs miteinander verhandeln oder so. Es wäre sicher technisch machbar, allerdings gibt es da ein paar Facetten, die man noch nicht trainieren können.
Ja.
Also ich glaube, dass es für euch Anwalt der Tool wird, so wie jetzt halt die diversen elektronischen Rechtsverzeichnisse, die ja behaupte mal sehr hilfreich sind, aber viel schneller was findet, die dann schon Vorschläge bringen. Dann bleibt ja immer nur die Beratung der Klienten. Wie machst du das jetzt? Wie siehst du Einschätzungen? Es ist ja nie so klar, nicht?
Ja.
Wie wir schon geredet haben. Also es wird mehr in die kreativ-intellektuelle Schiene gehen. Und die repetitiven Aufgaben, Sachen zusammenklauen, Urteile irgendwo aus 26 verschiedene Länder auszusuchen, das wird eher weniger werden, behaupte ich. Da gibst du dann, ich habe den Erfolg, liefer mir Sprüche aus allen EU-Ländern. Dann sucht er mal, ne? Und bringt dir halt was.
Ja.
So meine Einschätzung und bei der Ärzte detto, nicht? Also ich hoffe, es wird so groß, dass die mehr Zeit haben, um mit den Leuten zu sprechen wieder und den Mitteln anschauen, um da irgendwas zu erkennen, sondern die KI schon markiert, wie sie jetzt schon zum Teil ist, und du schaust bei Ultraschall und so, weil es ist jetzt noch keine KI, aber was die schon erkennen, ist unglaublich, oder? Live markiert schon, wo da irgendwas Auffälliges ist. Also ich glaube, diese Übersetzung hin, dann wieder zum Menschen, oder zum branchenfremden Menschen, das wird nach wie vor das Thema bleiben und die kreative Leistung, die gestalte was. Ja. Und weil du gesagt hast, die Techniker melden das ganz gerne, so ein Regelwerk und das arbeite ich ab und dann bin ich quasi safe. Ich bin so ambivalent, nicht? Weil andererseits denke ich mal, hier und mal Kreativität, auch in der Technik, braucht es auch Kreativität, kreative Lösungen, um eben die Ansprüche oder die Anforderungen zu lösen. Und ich kenne schon einige Momente, wo man denkt, meine Herren, wie soll ich denn das überhaupt richtig machen? Weil es gibt so viel, du müsst ja gerade Jus studieren, dann wisst ihr es immer noch nicht.
Ja.
Weil es einfach so viel schon gibt. Ja. Ja. Also die erlernt das Handbuch von der deutschen Datenschutzagentur, das hat jetzt knapp 1000 Seiten. Mhm. Ja, das ist ein schönes Nachschlagewerk, gell?
Ja.
Und dann muss das ja erst wieder auf den Anwendungsfall adaptieren. Also das ist dann so ähnlich. Wir haben auch Tools, wo man dann schauen kann, wie mache ich das, und dann muss das wieder adaptieren.
Ja.
Und so ähnlich.
Und das Adaptieren ist natürlich nicht ganz trivial.
Nein, da brauchst du
vor allem auch Erfahrungsgetrieben.
Richtig, richtig. Erfahrung, Hausverstand, Straßenschleuer zum Teil, und natürlich dann auch die Empathie und Kommunikationsfähigkeit, das zu vermitteln.
Ja.
Ist ja jetzt ja schon, oder? Weil wenn so ein Gesetzestext basierend auf 1800 irgendwas, dann lesen, dann musst du dann zuerst einmal die Schachtelsätze, also mir geht es dazu, die Schachtelsätze zerlegen, um herauszufinden, was damit gemeint sein hätte können.
Das ist wohl wahr, Rainer. Das ist wahr. Na gut, ich meine, ich habe da zwei, also was sicherlich kommt auch, sind Smart Contracts, also stärker vorformulierte Dinge, wo wenig Spielraum sein wird, um etwas zu verhandeln. Ja. Das erwarte ich mir schon. Das wird in manchen Bereichen ganz stark werden. Ist wahrscheinlich auch sinnvoll im Sinne einer Wertschöpfung der Gesellschaft.
Ja. NFT ist ja auch schon ähnlich.
Ja, genau.
Also
ja,
im Prinzip ein Smart Contract, genau. Du darfst das nutzen und verkaufen.
Genau.
Und wenn du das verkaufst, kriegt der Urheber noch was und
ja,
so weiter.
Nicht? Genau. Genau, ja, also ob das also Blockchain basiert, ja, oder auch nicht, aber Blockchain ist halt dann noch sicherer, ja, aber das ist etwas. Und dann hängt es unglaublich, also das ist meine Erfahrung bis dato gewesen, unglaublich davon ab, ob die Menschen das annehmen oder nicht.
Ja.
Na, das ist, also es gibt Dinge. Ich war 2001 in einem ganz großen Projekt und da sind vorgestellt worden die Kühlschränke, die also schon irgendwelche Lebensmittel nachbestellen, wenn es aus ist, und solche IoT-Anwendungen. Es wurde damals gesagt, das wird dauern 3 Jahre, 4 Jahre. Damals war dafür auch das Handy noch eigentlich in Kinderschuhen, ne, muss man auch sagen. Smartphone in dem Sinne hat es noch gar keins gegeben. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele Kühlschränke ich kenne, die das nachbestellen und wie viele Leute ein Mobiltelefon haben, und zwar ein Smartphone haben, und was man auf dem Smartphone nicht alles macht, ja, dann weiß ich, das ist angenommen worden. Ja. Ja, und das andere hat die Leute halt nicht so interessiert.
Ja. Ja.
Smart Home war damals schon etwas, was, wenn man manchen zugehört hat, unmittelbar vor der Tür steht. Ja. Mhm. Und also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man so bei Bekannten, Freunden irgendwo herum ist, also die wenigsten noch öffnen ihre Tür mit einem Fingerabdruck oder haben so smarte einmal bei einem eingeladen, der hat da so eine Art Smart Home, das muss ich noch erzählen, das hat mich beeindruckt. Und wir saßen also im Wohnzimmer, es war so Übergangszeit und es war noch hell, alles wunderbar. Plötzlich gehen also diese Rollen herunter, um sein Haus zu schützen, waren das als einbruchsichere, das waren also massive Dinge, die da runtergegangen sind, und wir haben uns alle angeschaut, es war plötzlich dunkel. Und dann hat er sich entschuldigt, hat gesagt, naja, er hat das ist eingestellt, das Smart Home ist eingestellt, dass es um irgendeine Zeit geht es halt automatisch zu, auch wenn sie eben nicht zu Hause sind oder sowas. Und er kann das jetzt nicht umstellen, jetzt ist es zwar länger hell, aber er kann es jetzt im Moment nicht umstellen. Und dann war irgendwie klar, das ist ja nicht wirklich die...
Ja, jetzt sind wir bei der Usability.
Ne? Ja, eben, genau. Ja. Ja, das ist das.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt... Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.